Alles klar, Klassik? Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Lustig, lustig, tralalala. Heute war Nikolaus morgens da oder so. War er bei dir? Hallo Doro, war der Nikolaus da?
Hallo Axel, wir sitzen feierlich zusammen und nehmen Podcast auf. Nein, der Nikolaus war natürlich noch nicht da, weil ja heute erst Nikolaustag ist.
Ja, aber kommt der nicht, der kommt doch morgens. Du musst doch, hast du gestern keinen Schuh rausgestellt, oder was?
Nein, ich habe keine Stiefel geputzt. Aha. Nein, das mache ich. Nein, leider nicht. Aha. Leider nicht. Aber meinst du, hätte ich das machen sollen? Nein.
Es wäre halt spannend gewesen, was dann
drin wäre. Ich dachte, der kommt nur zu Kindern.
Na, und zu Leuten, die Kinder geblieben sind. Bei mir lag auch ganz viel vor der Tür, aber ich glaube, das war alles für meine Tochter. Also meine Tochter hat behauptet, das ist alles für sie. Und ich bin der festen Überzeugung, das war auch für mich. Waren übrigens auch Noten drin. Nikolaus, also Vorweihnachtsnoten fürs Klavier waren bei uns im Nikolausstiefel drin. Müssen wir heute Nachmittag noch schnell üben. Ja, leichte Klavierstücke zu Weihnachten heißt das Buch.
Und in C-Dur.
Wahrscheinlich, ich habe noch gar nicht reinguckt. Oder A-Moll, aber Weihnachten gibt es ja nichts in Moll. Ja. Ne?
Ja. Oh doch, Maria durch ein Dornwald.
Aber das ist für mich das Zeichen, ich hole meine Geige wieder raus und bang, bong, bumm. Einmal im Jahr hole ich die raus. Letztes Jahr, als ich die Geige rausgeholt habe, hatte ich Kolifonium-Läuse. Ja, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Das sind die Bogenhaare. Durchgeschnitten wie mit einer Schere, waren alle Bogenhaare durchgeschnitten. Und es gibt sozusagen, oder Wanzen oder was auch immer das sind, so oder wie heißt das, keine Ahnung. Auf jeden Fall,
Ungeziefer.
Die ernähren sich im Dunkeln von Kolifonium und fressen dann.
Ich glaube, es heißt Kolofonium, aber.
Und fressen dann die Saiten durch. Und da musste ich dann den ganzen Geigenkoffer weggeben, neu behaaren lassen natürlich den Bogen, was richtig teuer ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es ist, wenn ich die Geige nach 10 Monaten wieder aufmache.
Wahrscheinlich hast du inzwischen dann Holzwürmer und die existiert überhaupt nicht mehr.
Meine Stradivari ist dann durchfressen, genau. Machst du Hausmusik?
Ja, ich spiele Klavier und ich singe natürlich. Hm. Klar.
Singst du noch aktiv natürlich. So Weihnachtsoratorium und sowas? Nein, das machst du nicht mehr aktiv, oder?
Nein. Also ich bin zwar in der Dommusik in Münster aktiv, aber ich bin da auch nicht mehr offiziell im Domchor. Also ich gehe nicht mehr zu den Proben, weil ich das nicht schaffe, regelmäßig immer dienstagsabends zu den Proben zu gehen. Mhm. Und ich habe dann zu unserem Domkapellmeister gesagt, naja, gib mir halt die Noten und dann komme ich zu den Proben direkt vorm Konzert. Aber das ist aus dem sozialen Aspekt nicht gewünscht sozusagen, ja. Also dass man dann so dazukommt. Und jetzt ist es so, dass ich nur noch im Kammerchor bin und da bei bestimmten Projekten dann in so einer Probenphase mit drin bin. Aber ich kann nicht mehr jede Woche da immer zu einer Chorprobe gehen. Aber was ich noch mache, habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach erzählt, sind Kantorendienste in Sonntagsmessen.
Ja, und du hast gesagt, du gehst jedes Jahr in Hamburg zum Weihnachtsoratorium. Du kannst ja einfach einen richtigen Glühwein reinlöten und dann singst du einfach mit, ja.
Das stimmt, also es ist schon immer sehr schön. Ja.
Glühwein oder nicht Glühwein?
Aber ich bin nicht so.
Ich bin ja kein Glühwein-Typ. Ich bin ja auch kein Glühwein-Typ. Ich bin ja auch.
Es ist mir zu süß.
Maron esse ich gerne auf dem Weihnachtsmarkt.
Also ich bin. Okay, was sind deine Top 5 Weihnachtsmarkt?
Maron?
Sachen. Ja.
Ich bin dann schon auch so ein Würstchen-Typ, so von so Bauernwürstchen, die auf so einem richtigen Feuergrill gemacht werden zwischendurch. Danach ein Schmalzkuchen, unbedingt, damit auch mein schöner, dunkler, neuer Wintermantel auch weiß gepudert ist und man wenigstens so auch in Bremen die Anheimlichkeit von Schnee hat. Und zum Schluss für zu Hause dann weiter essen natürlich noch gebrannte Mandeln. Ich war jetzt gerade mit meinen Eltern auf dem Weihnachtsmarkt in Bremen, wusste gar nicht, dass der noch ganz hinten weitergeht an der Schlachte und so. Das war wirklich schön und das war für uns so ein ganz schöner Familienabend und wir sind von einem Glühweinstand zum nächsten, aber da ich das momentan, da habe ich dann immer so ein alkoholfreies Bier getrunken, aber egal. Und hatten wirklich schönen Abend. Also ich mag das. Mit netten Menschen.
Ist das nicht auch, findest du nicht, dass das inzwischen Ich habe das Gefühl, es wird immer teurer. Also ich weiß gar nicht, wie eine Durchschnittsfamilie.
Meine Eltern haben bezahlt.
Da einen Weihnachtsmarkt besucht. Also ja, aber ich meine, das finde ich wirklich. Also wenn du wirklich mit Familie dahin gehst und dann
da ist es total
vielleicht absurd. Mit den Kindern, ja, weißt du, Punsch absurd. Und ja, gebrannte Mandeln und dann vielleicht nochmal Karussell fahren oder irgendwas. Also, ist ja unglaublich teuer alles.
Ja, das ist richtig teuer geworden. Ja, es ist richtig teuer geworden, aber es ist trotzdem auch schön irgendwie. Also ich bin ja eigentlich gar kein Mensch für Massen. Ich mag das ja überhaupt nicht. Aber so Weihnachtsmarkt, so, ich bin überhaupt auch so. Ich bin auch so ein Weihnachtsdekorationsmensch. Ich freue mich.
Axel, deine weiche Seite kommt da mal raus. Nee,
ich freue mich schon.
Auch schön. Also
ich finde diese Zeit. Ich bin jetzt auch so schon so ein bisschen in so einem Chill-Modus. Ich fahre sozusagen mein Adrenalin runter. Ja, und wenn ich dann meine Geige auspacke, dann wissen alle, jetzt hat das Stündlein geschlagen, genau.
Also du bist ein völlig anderer Mensch in der Weihnachtszeit. Du bist friedlich, spielst Geige.
Ja, das sollte sich ändern. Schauen wir mal nach Berlin.
Über Weihnachtsmärkte. Ja, genau.
Ja, was haben wir? Ich glaube, die Klassikszene schläft auch so ein bisschen so weg, ne? Also die großen Skandale scheinen sich auch alle zu vertagen auf nach Weihnachten irgendwie, obwohl Berlin 19. Dezember
also in Berlin,
ist Showdown, ja.
Ja, genau, 19. Dezember, für alle, die es nicht wissen, da soll ein
Geburtstag,
oder der Nachtragshaushalt in Berlin verabschiedet werden mit den, wie es immer so schön heißt, Kürzungen im Kulturbereich. Das ist ja auch leicht vereinfacht oder ein simplifiziertes Framing, aber da sind wir vielleicht auch ein bisschen anderer Meinung, Axel. Es sind nämlich in dem Falle gar nicht einfach Kürzungen oder Streichungen, sondern es sind vor allem ausgesetzte oder sehr, sehr verlangsamte Erhöhungen des Kulturetats. Also wir müssen mal, oder
nein,
einfach jetzt mal mit
Patz. Ist so nicht richtig.
Lass mich mal mit paar Zahlen hantieren. Es gibt in Berlin einen sogenannten Doppelhaushalt für 2024 und 2025, der verabschiedet ist und der verabschiedet wurde. Und um jetzt mal ganz konkret zu sein, für die Kultur oder für den Bereich Kultur und gesellschaftlicher Zusammenhalt, ne, das so heißt das ja offiziell, steht für 2024 im Sachhaushalt, also an Sachkosten, ein Gesamtvolumen von 1.006 Millionen Euro zur Verfügung. Also gut, eine Milliarde Euro.
1,06 Milliarden.
Ja. Und für 2025 in dem Doppelhaushalt sind 1.055 Millionen Euro beschlossen worden. Also 49 Millionen Euro mehr ursprünglich. Noch ein Jahr zurück, nämlich im Jahr 2023, hatte dieser gesamte Haushalt, der Kultur- und gesellschaftlicher der betrug 918 Millionen Euro. Das heißt, wir haben von 23 bis 25.
Ja, aber die Haushalte werden jetzt ja noch gekürzt. Das sind ja die alten Planungshaushalte, richtig?
Ja, warte mal. Die sind erstmal verabschiedet. Von 2023 bis einschließlich 25 eine permanente Steigerung. Wenn wir gucken auf 2023.
Ja, Steigerung ist jetzt auch nochmal euphemistisch. Also,
das ist eine Erhöhung.
Ja, aber.
Das ist eine Erhöhung des Etats.
Ja, natürlich. Aber da erhöhen sich natürlich auch die Tarife, da erhöhen sich die Kosten, da erhöhen sich die, also das ist ja sozusagen.
Das ist ja ein ganz anderes Thema.
Nee, es ist schon eine Frage, ob es eine Nettoerhöhung ist oder nicht. Also das ist ja ganz klar. Also,
naja.
So rechnest du ja.
Also mir geht es jetzt erstmal darum, dass das Framing einfach ein falsches ist. Es wird ja suggeriert, dass was gestrichen wird. Im Gegenteil.
Es wurde
von 2023, 24 und 25 permanent erhöht und für 25 gibt es einen Nachtragshaushalt.
Es wird doch jetzt für 24
das heißt,
erhöhte
einen Moment,
gestrichen.
Nein, Axel, den Gedanken führe ich jetzt zu Ende.
Ja.
Für 25 heißt es, okay, wir können nicht mehr diese 1.055 Millionen Euro wie beschlossen zur Verfügung stellen, sondern davon müssen wir jetzt was kürzen und was abziehen.
Richtig.
Es ist aber immer noch der 2025er Haushalt immer noch höher als der 2023er. Also da müssen wir mal gucken. Natürlich hast du recht, dass damit Tarifsteigerungen nicht ausgeglichen werden können, ohne an künstlerischen Etat zu gehen und. Dann gibt's auch noch die Honorar- oder Mindesthonorar- oder Honoraruntergrenzen und so weiter. Gibt ganz viele Aspekte, die ein bisschen problematisch sind. Der Punkt, den ich machen will an der Stelle ist, immer nur von Streichungen, Kürzungen, Einsparungen zu reden, ist einfach nicht korrekt.
Gegenrede. Also, natürlich wird gekürzt und gestrichen, weil das wird ja nun am 19. Dezember verabschiedet werden, was aus dem Haushalt für 25 gekürzt werden soll. Unter anderem, zum Beispiel haben wir letztes Mal drüber geredet, die 10 Millionen Kosten für den Umbau der Komischen Oper, die dann einfach eingefroren wird und an jedem Haus ungefähr 10-12% der veranschlagten Kosten für 2025. Jetzt muss man wissen, und das müsste eigentlich auch ein Kultursenator wissen, dass man ja nicht, also das greift ab 1. Januar 2025. Und wir haben es ja in unserem Podcast gehört, den wir über Berlin gemacht haben, jemand wie die Neuköllner Oper, die haben natürlich Verträge schon seit Jahren für 2025 geschlossen. Durch die Streichung müssen sie Inszenierung absagen und damit aus den Verträgen raus. Das heißt, sie müssen sozusagen Teile der Verträge auszahlen, obwohl sie keine Leistungen dafür kriegen, weil das eine Planungskatastrophe ist, dass du 19. Dezember, das sind nicht mal 2 Wochen vor Jahresanfang, plötzlich mit 12% Einsparungen zu tun hast. Das ist Harakiri für jeden langfristig planenden Betrieb. Das ist die Mehrkosten, die dadurch entstehen, das haben die uns ja vorgerechnet, sind am Ende nicht 12% Kürzung, sondern 20% Kürzung mit der ganzen Auszahlung. Und ich frage mich, ey Leute, wieso fällt euch eigentlich jetzt erst ein, dass ihr 12% kürzen müsst? Wie kommt das 5 Tage vor Kassenschluss? Das ist doch absurd.
Das kommt nicht 5 Tage vor Kassenschluss. Also,
naja, doch,
die ganze Berliner Kulturszene wusste im Grunde schon relativ lange, dass es nicht ewig so weitergeht, dass man permanent diesen
Kulturhaushalt
erhöht.
Es müssen doch klare Ansagen sein. Wenn du ein Intendant bist, musst du ja planen. So eine Staatsoper unter den Linden plant in 4 oder 5 Jahren im Voraus. Also das Geld ist ja jetzt schon verplant.
Das weiß ich.
Und diese Budgets sind ja da, die hast du ja eben selbst vorgelesen. Aufgrund dieser Budgets hat man ja geplant. Es müssen doch politische Zusagen irgendwie da sein, auf die man sich einigermaßen verlassen kann, wenn man eine seriöse Haushaltsplanung machen will und wenn man auch seriös mit Künstlerinnen und Künstlern umgehen will. Und was mich am meisten stört, und diesen Satz müsste ich noch sagen, ist die Nonchalance und das Teflon, mit dem Joe Schallow jetzt sagt, müssen wir halt alle mal ein bisschen sparen. Und dann sagt er noch sowas in dieser Rede, die jetzt überall umhergeht. Die Künstler stehen nicht in der Gesellschaft, wenn sie nicht auch sparen in einer Gesellschaft, die überall spart. Ich frage mich, steht denn Joe, natürlich soll gespart werden und natürlich sind auch alle, und das haben wir auch in dem Podcast gehört, alle bereit zu sparen, aber doch nicht so ein Harakiri sparen, wie jetzt es passiert. Ich frage mich, ist nicht die Politik außerhalb der Gesellschaft, außerhalb der Kunstbetriebe, ist nicht Joe Schallow überhaupt vollkommen außerhalb dessen, was seine Intendantinnen und Intendanten, seine Museumsleiterinnen und Museumsleiter da gerade stemmen müssen? Ich glaube, dem ist das überhaupt nicht bewusst. Und das...
Ich glaube, das ist dem sehr wohl bewusst, ohne dass ich jetzt mit ihm gesprochen hätte oder ihn kenne. Haushaltsverhandlungen sind auch ein bisschen komplexer, als darf man sich auch nicht so vorstellen, dass da ein Kultursenator oder eine Senatorin sitzt und dann mal lustig gestrichen wird. Das sind wirklich zähe Haushaltsrunden, in denen sehr viele beteiligt sind. Und ich finde durchaus, dass auch die Kunst und Kultur ihrer wirtschaftlichen Verantwortung gerecht werden muss, in Zeiten knapper Kassen. Und eine Frage an dich, natürlich. Axel.
Sagen ja auch alle.
Eine Frage an, lass mich dich eine Sache fragen. Wenn du sagst, wir haben oder alle Kulturinstitutionen haben geplant mit dem Doppelhaushalt 24/25, mit den zugesagten Budgets und jetzt ist es plötzlich so kurz vor Ende des Jahres, wird alles plötzlich ganz anders. Das geht nicht, die brauchen diese Planungssicherheit. So, jetzt kommt meine Frage an dich. Wenn jetzt wie in der jetzigen Situation festgestellt wird, ich sag's mal neutral, es gibt weniger Einnahmen, es ist eine Notwendigkeit zur Konsolidierung des Haushaltes, wir müssen an bestimmten Stellen, wir dürfen weniger Geld ausgeben oder die Einnahmen fehlen, wie auch immer, was schlägst du denn dann vor? Dass alle drauf beharren, das habt ihr einmal gesagt.
Mich rufen doch die Leute an.
Und müssen wir das jetzt auch bekommen?
Mich rufen die Leute aus Berlin.
Was ist denn dann die Alternative?
Also wirklich, ich habe so viele Telefonate in den letzten 2 Wochen geführt mit Menschen, mit Chefdirigenten, mit Intendantinnen, Intendanten und mit ganz normalen Künstlerinnen und Künstlern. Erstens, wenn du sagst, dass es schon lange klar war, dass eingespart werden muss. Joe Schallow ist seit 2023 Kultursenator. Warum hat man nicht dann gesagt, wir überlegen uns langfristig mal nebenbei, wie wir diese Stadt organisieren wollen? Ich mache mal einen ganz klaren Vorschlag, der auch mit Sicherheit nicht auf Zustimmung fallen würde. Warum sagt man nicht, Staatsoper unter den Linden und Deutsche Oper sind 2 große Opernhäuser mit 2 großen Ensembles und 2 großen Betrieben. Warum legt man diese beiden Häuser nicht zusammen, weil man dann auch inhaltlich die großen Wagner-Opern an dem einen Haus spielen kann, die Mozart- und Strauss-Opern an dem anderen Haus. Warum macht man nicht eine künstlerische Führung, überlegt sich vielleicht sogar nur ein Orchester da zu haben, das andere mit Stagione aufzufüllen. Werf das nur mal so in den Raum. Das wäre ein strategisch perspektivischer Gedanke, an dem mittelfristig vielleicht die Qualität, die Doppelung und so weiter besser werden würden, trotzdem Geld eingesparen würde und mit einem großen Streichen viel Geld statt überall klein zu streichen. Warum hat Joe Chalo es bis jetzt nicht geschafft, diese Neuordnung überhaupt anzudenken, sondern steht jetzt da und sagt, ja, ihr müsst jetzt alle ein bisschen was abgeben, weil das sehen wir doch jetzt gerade, ist das schlimmste Art von Sparen, die man machen kann. Überall die oberen 10 Zentimeter abschneiden, das ist einfach fatal. Es wird fatal sein, vor allen Dingen also, für die freie Szene. Er treibt die Leute in die Arbeitslosigkeit.
Was machst du? Was machst du in so einer Situation, wenn du Geld einsparen musst, beziehungsweise die Einnahmen fehlen? Ich würde mir auch gerne mal von unseren Kolleginnen und Kollegen aus unserer Branche, ich würde gerne mal auch Vorschläge hören, woher denn diese Einnahmen kommen.
Ich habe es dir doch gerade gesagt. Also woher das soll wäre das Geld zum Beispiel kommen? Eine Möglichkeit. Das hat man mit der Opernstiftung also, damals auch
wenn
gemacht.
Wenn du das da stand schon Harakiri findest,
da stand die Deutsche
was
Oper,
jetzt gerade in Berlin passiert,
ja.
Dann ist das, was du vorschlägst,
weil es eine Struktur und eine Strategie dahinter steckt. Das war das Gleiche mit der Opernstiftung. Die wurde auch sehr wohl angefeindet von ganz vielen Leuten. Heute gilt sie als Erfolgsmodell. Die wurde innerhalb von einem Jahr aufgestellt. Und das erwarte ich von Joe Chalo, dass man gemeinsam mit Kulturschaffenden Sparmöglichkeiten findet. Denn ich habe nicht den Eindruck, dass die alle sitzen und sagen, nö, also wir sparen nicht. Und mit VW und Siemens, die sollen mal alle sparen, aber wir nicht. Natürlich nicht. Und wenn Joe Chalo sich dann noch hinstellt und sagt, naja, wir müssen auch die privaten Sponsoren finden, das ist auch sowas. Ja, bin ich vollkommen dabei. Aber glaubst du im Ernst, dass VW jetzt mehr Geld für die Kultur ausgibt in diesen Tagen gerade, wo damit Betriebsrat diskutiert wird? Natürlich nicht. Und warum?
Und dann sagt er,
gucken wir mal nach Amerika. Ja, aber für Amerika muss ich das gesamte Steuersystem umstülpen. In Amerika ist es so, dass wenn ich Kultur als Unternehmen unterstütze, kriege ich unglaublich viel Steuerersparnis. Das heißt, statt dem, was wir gemeinhin falsch, aber trotzdem Subventionen nennen, wird sozusagen in Amerika unterstützt, dass Unternehmen Kultur sponsern. Das hat den großen Vorteil, dass mehr Unternehmen sponsern, weil es lukrativ ist zu sponsern. Es hat den großen Nachteil, dass Unternehmen auch bestimmen, was wird gesponsert und sozusagen dem Staat diese Entscheidung abnehmen. Dafür muss ich aber Steuergesetze grundlegend verändern, wenn ich mehr Sponsoring aus der privaten Hand haben will. Denn diese Steuergesetze haben wir in Deutschland gar nicht. Man kann nicht bei deutschen Steuergesetzen sagen, ja, ihr müsst euch jetzt mal private Sponsoren holen. Das ist alles vollkommen nicht durchgedacht. Also es tut mir leid. Das sind alles irgendwelche schönen Gemälde an der Wand,
das
die aber nicht
sein.
Funktionieren.
Ja, das mag sein. Nur sind das ja aus meiner Sicht auch zwei Paar Schuhe. Also ich gebe dir total recht, dass eine mittel- bis langfristige Strategie her muss. Da gibt es auch keine großartig anderen Meinungen.
Ja,
der Strukturwandel ist in vollem Gange. Ja gut, hätte. Das nützt nichts in der jetzigen Situation. Also es muss dringend eine Strategie her auf verschiedensten Bereichen oder mehrere Strategien, aber erstmal muss klar von der Politik es muss eine Debatte geführt werden darüber, vor dem Hintergrund, dass man das aufgrund der wirtschaftlichen Lage Selbstbeschränkungen auf eine Art unausweichlich sind. Und dann muss darüber diskutiert werden.
Ja, aber es wird ja nicht diskutiert.
Moment. Ich sage ja auch nur, das ist das, was gebraucht wäre.
Genau. Und da liegt für mich das politische Versagen in Berlin.
Was wird vom Staat gefördert? Axel, jetzt lass mich doch mal ausreden. Darüber diskutiert werden, was vom Staat gefördert wird, was vom Land gefördert werden soll oder was sich selbst finanzieren soll. Das muss einfach mal klar auf den Tisch und da müssen alle an diesem Tisch sitzen und dann wird darum gerungen werden. Was aber jetzt der Fall ist, und das ist für mich das zweite Paar Schuhe, dass jetzt Gelder nicht zur Verfügung stehen. Und da kann man sagen, es hätte eine Strategie hergemusst, okay, haben wir nicht, was machen wir jetzt? Die Frage wird nicht beantwortet, es wird immer nur die eigene Bedeutung heraufbeschwört. Es erinnert mich total an diese Corona-Zeiten, wo gerufen wurde, Kultur ist systemrelevant und jetzt gehen sie auf die Straße und sagen, Berlin ist Kultur.
Ja.
Das finde ich einfach.
Aber es wurden ja diese Verhandlungen geführt, Doro. Also Frau Moser von der Komischen Oper erzählt uns, dass sie gemeinsam mit ihrem Co-Intendanten beim regierenden Bürgermeister waren und der hat sie verabschiedet mit dem Satz, natürlich werden eure Umbaukosten bezahlt werden. Sie hat aus der Zeitung erfahren, dass das nicht so ist. Ich kenne einen hochrangigen Musiker in Berlin, der mich früher immer angerufen hat und gesagt hat, Mensch, seien Sie nicht so böse mit Joe Chalo, der jetzt mich angerufen hat und gesagt, der hat nicht mal mehr mit mir geredet, der hat das einfach durchgesetzt. Und das ist genau genau das Problem, glaube ich, was Berlins Kulturschaffende gerade spüren. Sie fühlen sich vollkommen alleingelassen. Die sind ja bereit zu sparen. Die sind ja nicht blöde. Die sehen ja auch, dass es da draußen nicht gerade großig alles ist. Man will ja, man ist ja bereit.
Aber es gibt schon eine gewisse Mentalität mit, die Gelder sollen fließen. Wir haben die künstlerischen Visionen. Es ist alles ein bisschen schwierig. Aber der Staat soll uns diese Gelder zur Verfügung stellen. Also im Großen und Ganzen. Ich empfinde das so, das ist natürlich jetzt stark vereinfacht und schert alle über einen Kamm und es gibt sicherlich, also das wäre auch so ein Punkt, da muss man, glaube ich, sehr, sehr differenzieren und kann nicht alle gleichsetzen. Deswegen, also das ist ein kleiner, setze ich das alles in Klammern, aber grundsätzlich ist ja schon auch aus unserer historischen Tradition das so gewachsen, dass der Staat Kultur, und jetzt nehmen wir wieder das böse Wort, subventioniert, oder sagen wir es mal anders, mit öffentlichen Mitteln fördert. Also Kultur wird von der öffentlichen Hand gefördert. Und da wird auch ein bisschen, weißt du, das ist so ein bisschen so ähnlich wie mit den, haben wir auch drüber gesprochen, mit den öffentlich-rechtlichen Sendern. Ja, also es leuchtet ja so allen ein, die müssen gut ausgestattet sein, das muss alles die muss es weitergeben, aber gleichzeitig gibt es auch ganz schön viel Konkurrenz inzwischen. Du kannst dir inzwischen überall anders Angebote holen, Informationen holen, Nachrichten holen und so weiter. Genauso stehen die Theater auch und die Kulturinstitutionen in Konkurrenz zu allen möglichen anderen
zu allem Zeug. Medien. Ich war massieren gestern Abend. Das ist da haben wir eine Doppelmassage. Weißt du, was das kostet? Das kostet richtig viel Geld. Und das ist sozusagen aber ein Alternativprogramm, um in die Oper zu gehen. Ist ungefähr das Äquivalent. Also die stehen.
Warte mal, jetzt erzähl mir mal was über deine Doppelmassage. Wovon redest
du? Ja, Massage ist cool. Massage ist cool. Aber ja, wir hatten. Was, soll ich dir ganz ehrlich sagen? Ich habe das Geschenk gekriegt.
Haben zwei Leute gleichzeitig dich massiert?
Nee, wir sind zu zweit massiert worden. Aber das war eigentlich ein Geschenk von vor Corona und dann haben wir das nie eingelöst und jetzt haben wir das tatsächlich 5 Jahre danach haben wir diesen Gutschein eingelöst.
Aber und sag mal, bringt das was? Also entspannt man sich da mehr,
merkst
wenn jemand
nicht,
anders daneben auch liegt? Und
nein, da geht es ja nicht, dass da jemand daneben liegt, das merkt man natürlich dann nicht, wenn da irgendjemand auf dir rumturnt. Ja? Die sind aber auch da auf mir rumgeturnt, meine Fresse. Aber egal, was ich nur sagen will, natürlich, das ist auch eine Konkurrenz. Das gute Essen gehen ist auch eine Konkurrenz. Die Kultur kriegt überhaupt gute Konkurrenz und wir sind uns doch einig, ganz klar, es wird weniger Kultur geben. Deshalb nochmal, das ist ja die strukturelle Frage, die wir schaffen müssen. Was hat sich eigentlich überlebt? Was ist eigentlich nicht mehr so gefragt? Reisen wir mal kurz noch mal woanders hin. Also weiß nicht, ob es bei dir angekommen ist. Ich habe es mir ja persönlich abgeholt in Stuttgart. Liebe Grüße an die Stuttgarter Oper, an Stuttgarter Theater. Unsere pinken T-Shirts. Ja. Ja. Hast du es auch gekriegt?
Ich habe es bekommen. Es ist sogar ein Sweatshirt. Ja. Es ist ganz schön fluschelig, es ist flauschig innen. Ja. Ja, ganz schön flauschig. Pink. Und pink, also in so einem schönen Schweinchenrosa mit pinker Schrift. Und ich habe es aber nicht von der Oper Stuttgart bekommen, sondern von irgendeinem, ich sag mal so einem...
die haben es dir da bestellt. Ja, genau,
den Leuten,
die haben es dir da bestellt. Genau,
das irgendwie die das vertreiben, irgendeine Firma. Ich habe schon gedacht, ach, guckst du mal, schreibst du mal ein liebes Bedanke-mich-Kärtchen, aber das könnte ich jetzt nur an irgendeinen wahrscheinlich...
Nein, das kannst du an die Kollegen, an den Pressekollegen der Stuttgarter Oper schreiben. Die hat das, glaube ich, für dich bestellt und direkt dahin schicken lassen. Meins hat er zu sich schicken lassen und es mir gegeben. Und da steht drauf, das müssen wir noch eben auflösen, weil es nicht alle mitgekriegt haben, das ist die FAZ-Überschrift zu Florentina Holzingers Sankta-Inszenierung gewesen. In der Oper gewesen, gekotzt. Also auf diesem Weg erstmal danke. Aber zu diesem Zwecke der Übergabe habe ich mich mit Viktor Schoner getroffen. Und da sind wir eigentlich wieder im Berlin-Thema. Und das finde ich ganz interessant, weil da saßen wir dann auch beim Frühstück noch kurz zusammen. Und ich habe gesagt, sag mal, du hast jetzt einen Opernumbau von 1,5 Milliarden Euro planst du hier. Ja? Wie legitimierst du den denn eigentlich heute? Ja? Und das Lustige ist, dass er mir erzählt hat, naja, momentan ist da noch kein großer öffentlicher Protest, weil irgendwie alle verstehen würden, dass diese Oper saniert werden muss. Und er sieht das von der anderen Seite, wenn die Oper zerfallen würde, dann würden ja auch alle sagen, wir müssen was diesem Verfall entgegensetzen. Außerdem rekrutiert er auf die Chefin von Siemens, die da in der Nähe ist, die aus Spanien kommt und die sagt, es muss Kultur in dieser Stadt geben, weil sonst kriege ich überhaupt gar keine Fachkräfte. Er rekrutiert und sagt, bei einer Premierenfeier ist das gleiche Publikum wie beim VfB Stuttgart in der VIP-Lounge. Das heißt, es gibt die gleichen Unternehmen, die das gleiche sponsoren, weil das natürlich für das Lebensgefühl in einer Stadt wichtig ist. Fußball wie Oper. Und so argumentiert er. Und es ist tatsächlich so, dass in Stuttgart das ganze Ding derzeit nicht in Frage steht. Also das gibt auch andere Beispiele.
Ja, jetzt komme ich wieder mit den Zahlen. Du weißt ja bestimmt, es gibt in der Bundesrepublik bei uns gerade rund 140 öffentlich finanzierte Theater- und Opernhäuser. Und der Sanierungsbedarf ist groß, einfach weil auch sehr viel nach dem Krieg dann wieder so zusammengeflickt wurde, ein bisschen hier was gemacht, ein bisschen da was gemacht, dann gibt es noch das Denkmalamt und so weiter. Was glaubst du denn, jetzt gibt es eine kleine Quizfrage vor Weihnachten, wie viel gibt die öffentliche Hand jährlich, also in der Bundesrepublik, also Bund und Länder und Kommunen, für Kunst und Kultur aus? Also alle Kulturetats zusammengerechnet.
Also Land, Kommunen und Bund, oder wie?
Ja.
Für Kultur generell, also da sehen wir jetzt bei Museen, Opern, Theatern, ja, alles genau. An Kultur. Mhm. Boah. 25 Milliarden.
Es sind 14,5 Milliarden Euro.
Okay.
Ist nicht so viel, also das sind zumindest die Zahlen vor 2 Jahren. Und wenn du jetzt mal denkst, wir haben 140 Theater- und Opernhäuser, man könnte von dem gesamten Etat maximal zehn sanieren, wenn alle so rechnen würden wie Stuttgart. Ich finde es ein bisschen zu teuer.
Naja, aber Dinge müssen ja saniert werden. Also ein Unternehmen muss seine Häuser ja auch bauen und seine Hallen ja auch bauen.
Ich finde nicht, dass Opernhäuser saniert werden müssen und Theater. Ich finde, sie können auch neu gebaut werden.
Ich finde, da gibt es gar kein Dogma. Ich finde, das muss man von Ort zu Ort sehen. Es gibt natürlich historische Beute. Das hat Schoner auch gesagt. Würde doch keiner drauf kommen, zu sagen, Neuschwanstein lassen wir verfallen und bauen das nicht um, oder?
Das ist was anderes.
Na, warum ist
ein Schloss und eine Kirche ist was anderes. Ein Theater ist ein Nutzgebäude.
Na,
das wird genutzt von einer Gesellschaft. Das wird genutzt von Menschen. Das wird besucht. Das ist kein Denkmal. Nur weil das, ich glaube sogar, und das habe ich, glaube ich, am Ende des letzten Updates gesagt, und jetzt, wer mich jetzt nach meiner Rede zum Thema Kürzungen in Berlin immer noch nicht schlimm finde, der wird jetzt wahrscheinlich sagen, jetzt geht's aber zu weit, die Doro. Ich behaupte, dass Opernneubauten auch was machen mit den Gedanken, mit den Strukturen von Theatern, worüber wir ja auch gesprochen haben gerade. Ich denke, dass du ständig, also dieses Flickwerk, was du hast, das ist ein Wahnsinnsding. Du siehst es überall.
Also.
Gut, du musst mal nur nach Bayern gucken. Du hast ständige Baukostensteigerungen, die du sowieso hast. Dann gibt's dann das nicht und jenes nicht und dann muss hier und dann gibt's Verzögerungen, dann wird alles x-mal teurer. Ich bin dafür, Theater wirklich nur in absoluten Sonderfällen zu sanieren, sondern neu zu bauen, neu zu denken, neue Möglichkeiten für eine Stadtgesellschaft.
Ja, das finde ich.
Oder zumindest
viel zu
nicht
radikal.
Automatisch davon auszugehen.
Nein. Oh. Naja, nehmen wir doch so eine Stadt wie Berlin. Also da gibt es die Staatsoper unter den Linden und es gibt den Nachkriegsneubau Deutsche Oper. Ja, es ist doch wunderbar, dass es beides existiert. Es ist Teil gerade der klassischen Musik, dass wir das Alte im Jetzt neu erzählen. Dazu gehört sowohl Historismus als auch Neuerfindung. Beides ist legitim, beides muss im Dialog miteinander stehen. Da kann man überhaupt gar kein Dogma draus machen. Also das finde ich überhaupt nicht. Also ich glaube wirklich, gerade so eine Oper wie in Stuttgart, die historisch wirklich bedeutend ist. Ich glaube, Prinzregententheater, solche Sachen, das sind natürlich historische Gebäude, die einer Kirche, also Opernhäuser, Konzerthäuser sind auch Hallen.
Natürlich sind auch keine Museen.
Willst du den Musikverein in Wien abreißen, weil das zu teuer ist? Ich meine, das ist eine Ikone
der
Architektur,
das sag ich doch gar nicht.
Und der Akustik. Also, und wenn der dann.
Habe ich doch gar nicht gesagt.
Eine Sanierung
aber
Geld
ich rede
kostet,
hier von,
dann.
Ich rede hier von der Stuttgarter Oper. Die kannst du ja wohl schwer mit dem Musikverein in Wien vergleichen. Also bei aller Liebe und bei allem Respekt zu Stuttgart und zu allen anderen Opernhäusern auch. Aber ich finde, man darf sich fragen, gerade bei solchen horrenden Kosten. Also ich wäre absolut dagegen, 1,5 Milliarden für die Sanierung eines Opernhauses zu finanzieren, was dann in 20 Jahren fertig ist von dem und dann wissen wir gar nicht, ob da überhaupt jemand noch reingeht. Hm. Ich finde das, absurd. Ich finde das grotesk.
Also, Ihre Spielplätze finden sich im neuklassizistischen großen Haus im oberen Schlossgarten, Wikipedia, das 1909 bis 1912 nach Entwürfen des Architekten Max Littmann als Teil der Königlichen Hofoper erbaut wurde. Die Staatsoper Stuttgart bildet zusammen mit dem Stuttgarter Ballett und dem Schauspiel. Also dieses ganze Gebäude ist sozusagen ein historisches Dokument von Kunst.
Ja, dann soll es ein Museum werden.
Na, es ist doch, jede Oper ist ein Museum, das sozusagen die Vergangenheit in der Gegenwart entstehen lässt. Das müssen wir doch verstehen.
Und das ist genau unser Problem, Axel.
Nein.
Dieses museale Verständnis von Oper und von der Historie und so weiter. Warum denkt man nicht neu? Also warum baut man nicht neu? Und
man baut ja auch neu. Also, es ist ja nicht so, dass überhaupt nichts neu gebaut wird. Man baut ja auch neu. Also in Düsseldorf ist ja die große Frage jetzt. Da wird eine Sanierung verworfen und wahrscheinlich neu gebaut. In Köln bin ich da voll dabei, da hätte man neu bauen sollen. Das ist eine Katastrophe, was da mit dieser Renovierung passiert. Aber das muss man doch von Ort zu Ort sehen. Also das muss man doch von Ort...
Aber es wird ja grundsätzlich immer drüber gesprochen, dass Opernhäuser und Theaterhäuser saniert werden müssen. Ich würde da jetzt einfach mal die radikale Gegenposition einnehmen und fragen, warum? Denn geht man grundsätzlich von der Sanierung aus? Wie gesagt, es sind Nutzgebäude. Im Schloss Neuschwanstein passiert gar nichts mehr, außer dass da Touristen durch die Räume geführt werden und A und O sagen.
Naja,
aber ein Theater, da arbeiten 400 Menschen.
Ich bin da nicht sicher, wie viele Leute im Schloss Neuschwanstein arbeiten. Da arbeiten mit Sicherheit auch 100 Menschen. Also da wird eine Ausstellung kuratiert, da werden Gegenstände andauernd...
Ja, sag ich ja, ein Museum. Können wir auch gerne Ausstellungen in der Stuttgarter Oper kuratieren. Aber ich finde, bei einer Zahl von 1,5 Milliarden Euro und gleichzeitig ein ganz großer Aufschrei, wenn irgendwo in so einer Stadt wie Berlin 120 Millionen Euro aus einem Haushalt verschwinden... Also da stimmt das Verhältnis nicht mehr.
Ich glaube, Meinungen sind ausgetauscht, man kann darüber diskutieren. Ich glaube, das muss man von Mal zu Mal abhängig machen und gucken, was ist das wert. Und ich glaube, dass auch das Ambiente und das, die Architektur an sich ein Wert ist. Aber gut, das ist die große Frage. Übrigens, eine große Frage, die vielleicht uns auch im nächsten Jahr noch begleiten wird, ist tatsächlich, das ist, wenn ich auf die Berlin-Diskussion gucke, für mich die große Frage, wie legitimiere ich denn Kultur? Ich habe einen großen Essay darüber geschrieben und das haben wir ja auch schon oft diskutiert. Es gibt in Berlin diese zwei Argumentationen. Wir sind Teil der Demokratie oder wir sind Teil der Tourismusindustrie und bringen sozusagen Wirtschaft. Wirtschaft oder demokratische Institutionen oder Förderung von Demokratie und Wirtschaft schafft Kunst. Warum kann Kunst nicht sozusagen sich allein durch seine Kunst legitimieren? Also ich glaube, da müssen wir Kulturschaffenden mittelfristig auch vielleicht mal eine neue Lösung finden und fragen, wie legitimieren wir uns überhaupt? Müssen wir uns überhaupt legitimieren? Und wenn ja, ist es nicht durch unsere Kunst an sich? Ist das im politischen Diskurs vertretbar oder ist es nicht vertretbar? Das finde ich eine Frage, die wir auf jeden Fall ins nächste Jahr rübertragen sollten.
Ja, unbedingt. Das wird auch ein ganz wesentlicher Bestandteil von allen Strukturveränderungen sein. Und das, wie ich das vorhin eben sagte, also eine Debatte drüber, was soll gefördert werden und was soll sich selbst finanzieren? Darauf läuft es ja letzten Endes hinaus. Und wenn es gefördert werden soll, genau das oder jenes, warum? Wozu und warum machen wir das eigentlich? Und wenn man das ein bisschen historisch sieht nochmal, dann ist ja... wurde ja Geld oder aus der Geschichte heraus Geld für die Künstler gegeben, dass die Mäzenaten gut dastehen, ja, also die das Geld gegeben haben. Da war, ich habe es irgendwo in einem Artikel diese Woche gelesen, Kultur war Ornament und jetzt in der Demokratie ist es also tatsächlich oder auch eben behauptet Fundament.
Naja.
Und da müssen wir irgendwo wieder eine
Weil, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und die Opernhäuser und die Theater gehören uns. Ja, die Orchester gehören uns. Also, sind nicht die Adligen, es ist nicht die Kirche, es ist nicht die Oligarchie, es ist nicht die politische Elite, sondern diese ganzen Kulturinstitutionen gehören uns. Dir, mir, meinem Nachbarn, der nie da ist.
Dem Staat,
ja,
genau.
Uns allen gehören die, unseren Steuergeldern. So, und das ist klar, dafür müssen wir diskutieren, genauso wie wir über Rüstungssteigerungen und Kinderförderung und Bildungsinstitutionen und ich weiß nicht, was diskutieren müssen. Klar, ich verwehre mich auch nicht dagegen, dass wir Kulturinstitutionen grundsätzlich in Frage stellen. Nochmal, ich glaube, das ist in Berlin auch nötig. Aber es muss tatsächlich diese Debatte auch gemeinsam geführt werden zwischen Politik und Kulturschaffenden. Und die Rolle der Politik dabei ist, diese Debatte auch zu vermitteln und sich nicht hinzustellen und zu sagen, passt mal auf, ihr Kulturschaffende. Joe Schallow hat gesagt, es ging euch eh viel zu gut. Ja? Ich meine, sag das mal einem Theater in Neukölln. Die, ja, haben, prekäre, die haben prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Da arbeiten Sängerinnen, Sänger, Bühnenarbeiterinnen, Bühnenarbeiter für ein Appel und ein Ei. Und dann stellt sich da irgend so ein Kultursenator hin und sagt, euch ging es sowieso viel zu gut. Really? Really? Also ich muss nur sagen,
also ich will den Kontext jetzt nicht.
Also ich hoffe, dass es eine große Koalition gibt und dann Hamburg nach Berlin zieht und Herr Broster in dieses Kulturstaatsministerium einzieht, weil der ist wenigstens jemand, der Kultur, ist das große Gegenbeispiel für mich zu Joe Cello. Broster hat ein gutes Standing unter Kulturschaffenden, er spart auch, aber er macht das in einem Dialog, er macht das mit einem Wissen um Strukturen, er macht das sozusagen gemeinsam, er moderiert tatsächlich einen öffentlichen Dialog und das ist alles tausendmal klüger als das, was gerade in Berlin passiert.
Also ich gebe dir recht, dass es da natürlich große Defizite in der Kommunikation auch gab, dass es auch eine Entfremdung gibt zwischen Politik und Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen. Du weißt ja, dass letzte Woche unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Memoiren rausgegeben hatte und in irgendeinem der Begleitinterviews hat sie gesagt, in Hinblick auf Donald Trump, und das fand ich sehr klug und habe mir gedacht, das könnte man auch auf die Situation der Kulturschaffenden gerade übertragen, hat sie gesagt, es ist schwierig, wenn man immer mit einer Sieger- und Verlierer-Mentalität an die Dinge rangeht und nicht darum ringt, dass es am Ende eine Win-Win-Situation gibt. Ja. Und das ist ja genau das. Also ich denke auch, dass in der Kulturpolitik nochmal mehr Verständnis und mehr Einblicke, mehr richtiges Durchdringen von Problematiken in den Institutionen nötig ist. Also dass sie nicht nur wahrgenommen werden als jemand, als die ewige Raupe Nimmersatt, die immer mehr Geld brauchen. Und genauso wenig auch die Politik nicht als der böse Gegner ist, die einfach immer weniger Geld rausrücken wollen. Das ist eine Schwarz-Weiß-Darstellung, die einfach niemanden helfen wird und auch noch niemanden geholfen hat.
Ich sage nur, Opernstiftung in Berlin hat genau das vorgemacht. Ja? Und ich glaube, das ist diese Moderationsleistung, die muss Politik erbringen. Aber da sind wir doch jetzt eigentlich in einem harmonischen Ausblick und können vielleicht hinter dieser Diskussion jetzt kurz mal die 24. Adventskalendertür zumachen, um sie dann im nächsten Jahr wieder zu öffnen. Vielleicht können wir nochmal sagen, wie es hier eigentlich weitergeht mit Alles klar Klassik, weil wir beiden, Doro, ja, machen jetzt mal Winterpause. Einen kleinen Winterschlaf werden wir anstimmen.
Wir machen
anstimmen,
Winterschlaf.
Ja? Aber wir werden hoffentlich pünktlich geweckt werden. Und das ist dann am 17. Januar. Also bis 17. Januar müsst ihr die alten Folgen, die wir alle noch natürlich da oben haben, nachhören. Und dann sind wir am 17. Januar wieder mit neuen Podcast-Folgen-Updates und, wie heißt das hier nochmal? Themen, genau. Updates und Themen für euch da. Genau.
Was ist das nochmal, worüber wir reden? Ah ja, Themen. Und in diesen 6 Wochen Pause essen wir natürlich viele Plätzchen und
hören viel Musik,
sitzen unterm Baum und machen auch das alles und feiern Silvester, begrüßen das neue Jahr. Aber ich kann auch schon mal so viel verraten, dass wir auch in Sachen Podcast nicht ganz untätig bleiben. Wir haben neue Ideen, neue
Don't spoil
Dinge,
too much.
Nein, aber wir werden uns vielleicht, ich will nicht direkt sagen, neu erfinden im nächsten Jahr, aber
ihr werdet uns nicht los.
Wir werden wir begeben uns auch in der Winterpause in einen kreativen Schaffensprozess miteinander. Wir werden auch mal zusammen in Berlin sein.
Ja, ein Schönheitsschlaf machen wir. Wir machen eigentlich einen Schönheitswinterschlaf.
Dornröschenschlaf. Wer küsst dann wen wach, ist die Frage. Aber ich will nur sagen, wir sehen uns, also Axel, du und ich, wir sehen uns ja Anfang Januar in Berlin. Ja. Da sind wir auch in Sachen Podcast unterwegs.
Ja.
Und da darf ich nicht vergessen, dieses rosa Sweatshirt da mitzunehmen.
Ah, das nehme ich dann auch mit.
Und da haben wir ja noch, wir müssen ja noch was einlösen. Ne?
Ja, ja.
Ich hatte doch gesagt, wenn wir beide so ein T-Shirt kriegen, dann setzen wir uns irgendwie zu Meckes und machen ein Foto oder sowas,
so
Anna Netrebko-mäßig.
Absolut, das machen wir, kriegt der Schoner. Ja. Und das ist 1,5 Milliarden
wert.
Das kriegt
ihr alle auf deinem Insta-Kanal, würde ich sagen,
natürlich, da auch, aber Logo. Genau, das machen wir. Was machen wir bis dahin noch, Doro? Wir feiern Weihnachten, wie du gesagt hast. Ich Ja. Bin schon in Stimmung. Freust du dich? Ja, ich freue mich total. Ich freue mich wirklich auch einfach. Ich habe jetzt noch, wollte ich eigentlich auch noch drüber reden, aber Schnurz, ich bin wieder bei diesen Filmmusikkonzerten da bei Klassikradio und es ist wirklich interessant. Habe ich mit Schona übrigens, also dem Intendanten in Stuttgart, auch drüber gesprochen. Es ist schon interessant, da sitzt ein komplett anderes Publikum als in unseren Opern oder Konzerthäusern. Aber die, in Stuttgart oder so sitzen 2000 Leute, es ist bumsvoll. Die hören sich Filmmusik an, bezahlen da in der Regel zwischen 90 und 140 Euro. Und das ist ein Publikum, das einfach, glaube ich, zum großen Teil nicht in unseren Opernhäusern oder in unseren Konzerthäusern ist. Und das finde ich schon interessant, ob man da sozusagen eine Schnittmenge kriegt. Also da scheint ja ein privates Musikkonzept zu funktionieren, was aber nicht auf öffentliche Musikkonzepte zu übertragen ist. Das fand ich...
Das ist sowieso interessant, ne? Dass auch in den Theatern auch oder selber, wenn man, egal wo man hingeht, ob du jetzt in Berlin in die Staatsoper oder ins BE gehst, das Publikum ist doch recht homogen immer an den jeweiligen Orten. Ne? Das finde ich auch total auffällig. Ach, und das bringt mich dazu, ich bin gerade noch, bevor es wirklich weihnachtlich wird, wir sind gerade dabei, den neuen Relevanzmonitor Kultur auf den Weg zu bringen. Und der wird dann im Frühjahr, also Anfang April, veröffentlicht. Und natürlich passiert das nicht alles in 2 Wochen, sondern wir sind schon seit einigen Wochen am Konzipieren und jetzt gehen wir langsam in die Umsetzung, an Zeitplan, Projektplan, halt das übliche Projektmanagement.
Das ist das, und, was wir vor 2 Jahren gemacht haben, das, was wir hier vorgestellt haben, auf jeden Fall. Eine große Kulturstudie. Das ist eine große Umfrage unter den Menschen da draußen, welche Rolle sie der Kultur zuordnen, wo ihre Hemmschwellen sind, wo ihre Erwartungen liegen. Und das wird von der Lismon-Stiftung aufgearbeitet, organisiert und dann hoffentlich bei uns wieder
entwickelt,
vorgestellt.
Entwickelt, finanziert, umgesetzt. Genau. Evaluiert. Und interessanterweise kriegen wir jetzt in den letzten Wochen, seit diese Kürzungsdebatte auch so hochgekocht ist, oder nicht nur das, das endet ja noch nicht. Zum Beispiel heute wird in Nordrhein-Westfalen die Ministerin den Haushalt für nächstes Jahr vorstellen, den Kulturhaushalt. Also darf man auch gespannt sein. Wir kriegen vermehrt Presseanfragen, weil dieser Relevanzmonitor Kultur von 2023 auch immer wieder vorgeholt wird. Und da diese wunderbare Zahl, die wir damals erfragt haben, also dass 91% der deutschen Bevölkerung die Kulturangebote an den Theatern für die kommenden Generationen erhalten wollen, das ist auch vor dem Hintergrund einfach mal sehr interessant. Also ohne Ende irgendwas kürzen und wegstreichen wird wahrscheinlich auch nicht zu besonders großer Akzeptanz in der Gesamtbevölkerung führen. Das darf man sich auch nochmal vor Augen halten. Aber da gibt es eine Neuauflage, wie gesagt, im Frühjahr nächsten Jahres und da, wir bleiben dran, würde ich sagen.
Jetzt haben wir schon ganz schön viel ausgeblickt. Werde jetzt nochmal gucken, ob vielleicht doch noch ein gefüllter Stiefel vor der Tür steht. Solltest du vielleicht auch machen. Vielleicht ist der Nicolo, in Österreich sagen die Nicolo, der Nicolo. Sagst du auch Nicolo oder sagst du Nikolaus?
Ich sage Nikolaus und ich weiß aber, in Florenz gibt es einen ganzen Stadtteil, der heißt San Nicolo. Ja. Und da gibt es natürlich auch die Kirche San Nicolo und das ist ein ganz zauberhafter, kleiner, schöner Stadtteil, in dem ich auch gerne wohne, wenn ich in Florenz bin. Da gibt es ein wunderschönes kleines Hotel, kann ich auch sagen, das Palazzo San Nicolo. Und es ist wirklich wunderbar.
Der Nicolo, der sitzt auf Klo und furzt aus dem Po. So, mit diesem
kleinen,
schönen...
Jetzt haben wir gar keinen Jahresrückblick gemacht, aber das machen wir auch nicht,
Gedicht,
ne?
Würde ich euch jetzt entlassen. Das Jahr war großartig, das Jahr war toll, das Jahr war schön, das Jahr war...
Ach,
Doro. Ich wünsche dir eine besinnliche Zeit bis zu Weihnachten. Viel Spaß zwischen den Jahren und wir sehen uns im Januar in Berlin. Und wir alle hören uns am 17. Januar wieder. Bis dahin haltet die Ohren steif und macht's gut.
Bis bald. Tschüss.